Heute im zweiten Gottesdienst von Überrascht von Jesus befassen wir uns mit einem Thema, ja, das so ziemlich das Sperrigste ist, das es im Christentum gibt. Wir wollen nämlich heute über das Kreuz nachdenken und darüber sprechen, warum Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Wir finden das Kreuz ja an den Wänden alter Klassenzimmer, als tonnenschweres Denkmal auf Berggipfeln oder dass Menschen das als glänzendes Accessoire um den Hals hängen haben. Und wir vergessen dabei ganz oft, dass es ja eigentlich um ein antikes Folterinstrument und Hinrichtungswerkzeug geht. Wenn ich mit jemand heute über den Glauben spreche, dann würde ich eigentlich nicht gern mit dem Kreuz anfangen. Viel einfacher ist doch Weihnachten. Ich meine, an Weihnachten, da liegt ein Kind in der Krippe. Neues Leben wird geboren. Ja, da ist was von Unschuld, von Reinheit da. Da wird deutlich davon, wie klein sich Gott macht, als er in die Welt kommt. Gott kommt uns so nahe und selbst Menschen, die mit Kirche gar nicht so viel anfangen können, ja, die können mit Weihnachten, mit diesem Bild des Kindes in der Krippe was anfangen. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, über das Kreuz zu sprechen, da merke ich ganz oft, dass wir sprachlos werden. Da verschlägt es uns irgendwie die Sprache, der Glanz der Krippe ist weg und übrig bleibt der Schock von Golgatha. Das Kreuz konfrontiert uns irgendwie mit der Hässlichkeit der Welt, mit der Radikalität Gottes. Wir stehen vor einem grausamen Tod und unser Verstand rebelliert. Und wenn man dann auf Christen stößt, die sagen, naja, Jesus musste ja am Kreuz für deine Schuld sterben, um dich von der Sünde zu retten, dann klingt das, irgendwas wurde gekauft, dann klingt das toxisch. Dann klingt das für viele Leute nicht besonders attraktiv, sondern echt toxisch. Was ist das denn für ein Gott, der Gewalt braucht, um zu vergeben? Es passt irgendwie nicht zu dieser Botschaft, die Jesus gepredigt hat, von dieser Liebe, die er gesprochen hat. Wie ist also dieses Kreuz zu verstehen? Ist das ein Tablet oder? So. Sind wir schon beim Thema Freikauf und Verkauf. Aber da kommen wir gleich noch hin. Also das Kreuz ist manchmal ein ganz schönes Skandal, ganz schön schwierig. Und das war, oder ist nicht nur heute so, dass das Kreuz schwierig ist, das war tatsächlich schon immer so. Und wenn wir zurückschauen in die Bibel, in den ersten Korintherbrief tauchen wir mal ein, da sehen wir, dass schon dort es ein großes Unbehagen mit dieser Botschaft vom Kreuz gab. Der Apostel Paulus, der wusste schon vor 2000 Jahren, dass dieses Thema, dass er damit seinen Zeitgenossen Ungeheuerliches zumutet. Und darum schreibt er ihnen Folgendes im 1. Korintherbrief Kapitel 1 ab Vers 22. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus macht deutlich, das Kreuz kriegst du nicht einfach in irgendeine Schublade. Die religiösen Juden seiner Zeit, die wollen und verbinden mit dem Glauben Macht, Wunder und Zeichen. Und sie suchen eben jemand, der alles klarstellt. Und dann stirbt jemand am Kreuz. Und wer damals am Kreuz starb, der galt als verflucht. Es war der Tod eines Verbrechers, eine Schande. Ein Gott, der am Kreuz stirbt, war für sie ein absoluter Widerspruch. Eine Gotteslästerung. Die gebildeten griechischen Denker wiederum, die suchten eben die klugen und logischen Argumente für den Glauben. Und für sie war diese Idee, dass sich ein Gott hinrichten lässt, schlichtweg Unsinn. Und uns geht es vermutlich ähnlich. Wir spüren dieses Skandal vom Kreuz. Wir wollen am liebsten es zähmen und vernünftig erklären. Und wir merken, so einfach ist es nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man heute oft so in die Reihen fragt, warum musste Jesus eigentlich sterben? Dann schallt uns eine bestimmte Antwort entgegen, die oft so sich als Goldstandard in vielen Gemeinden etabliert hat. Das ist eine juristische Deutung des Kreuzes von der Strafübernahme. Man denkt dabei an einen Gerichtssaal, wir sind auf der Anklagebank, Gott ist der Richter und weil natürlich Blut fließen muss, tritt Jesus vor und er sagt, nimm mich. Aber dieses Bild ist tatsächlich gar nicht einfach biblisch. Es kommt so ein bisschen aus dem Mittelalter von Anselm von Canterbury und von seiner Satisfaktionslehre. Und wenn wir sie genauer betrachten, dann hat diese These der Strafübernahme schon problematische Seiten. Sie macht nämlich Gott zu einem Gefangenen seiner Rache und seiner Gerechtigkeit. Da gibt es was, was über Gott steht, das ist seine Gerechtigkeit und die muss bedient werden und dann kann Gott barmherzig sein. Erst muss die Rechnung beglichen werden und dann kann Gott lieben. Und wir merken und ahnen, irgendwie widerspricht das doch Jesus, der in der Bergpredigt dazu aufruft, einfach einander zu vergeben. Und der am Kreuz selbst betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und mal ehrlich, was ist das auch für eine Vergebung, die vorher bezahlt werden muss? Also wenn ich sage, du schuldest mir Geld, aber weißt du was? Alles vergeben, denn die andere Person, bei der habe ich das eingetrieben, jetzt habe ich ja mein Geld wieder. Braucht es diesen Kassensturz? Oder um das mal mit einem anderen ganz großen und bekannten biblischen Bild aufzugreifen, denkt mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn zurückkehrt in die Arme des Vaters, da rennt ihm der Vater entgegen, er umarmt ihn und nimmt ihn an, noch bevor eine Entschuldigung richtig ausgesprochen wurde. Es gibt keine Bedingung, kein Opfer, es gibt keinen, der im Hintergrund einen Schaden des Sohnes, also das Erbe, was er verprasst hat, bezahlen muss. Die Reue des Sohnes und die Liebe des Vaters allein reicht voll und ganz aus, dass Vergebung geschieht. Wenn man das aus der Geschichte der Strafübernahme sieht, da würde das nicht gehen. Der Vater müsste ja Konsequenzen ziehen, weil das Erbe verprasst ist. Es steht also noch eine Form von Wiedergutmachung aus. Man könnte also sagen, der Sohn kehrt nach Hause, dann wird er in die Schuldsklaverei verkauft, so lange, bis er das Geld zurückerwirtschaftet hat oder das Erbe wieder da ist, dann ist das ausgeglichen. Und danach können alle fröhlich feiern, also abgesehen vom Sohn, der wahrscheinlich noch in der Schuldsklaverei steckt. Wir merken, so richtig passt das nicht. Und wenn wir dann die Bibel aufschlagen, merken wir auch, tatsächlich haben die ersten Christen, die sich mit diesem Unfassbaren, was da geschehen ist, da ist Jesus auf Erden und sie erkennen in ihm Gottes Gestalt in Menschengestalt und sie staunen und dann wird er hingerichtet. Was da geschieht, ist absolut unfassbar, auch für sie selbst. Und sie merken und ahnen, da muss doch was dahinter stecken. Das müssen wir irgendwie verstehen. Und sie merken, dass es tatsächlich in der Bibel, wenn wir jetzt das Neue Testament durchlesen, nicht nur ein Bild gibt, sondern verschiedene. Das Bild der Strafübernahme ist insofern gut, dass es Schuld ernst nimmt und auch die Gerechtigkeit nicht übergeht. Aber es hat eben doch andere Seiten, die schwierig sind. Und zum anderen begegnet uns ja auch Gott als der vergebende Gott lange bevor es das Kreuz gab. Also schon im Alten Testament, lest Psalm 103, Jesaja 6 oder Hosea 11. In Hosea 11 sagt Gott einmal, ich vergebe, ich schlage nicht zurück, weil ich Gott bin und kein Mensch. Vergebung ist auch schon so möglich, weil sie in Gottes Wesen liegt. Aber, und das ist, glaube ich, das Besondere, es gibt keinen Ort, wo Vergebung deutlicher sichtbar wird als am Kreuz. Warum? Darauf komme ich jetzt gleich. Wie gesagt, die ersten Christen haben das Unfassbare am Kreuz versucht zu verstehen und sie haben verschiedene Bilder tatsächlich gefunden, um das zu beschreiben. Und je nachdem, mit wem sie gesprochen haben, haben sie es ein bisschen anders verglichen oder anders beschrieben. Und ich habe das mal mit einem Diamant verglichen. Wenn man einen Diamant hält und man hält ihn ins Licht und schaut verschieden durch, merkt man, dass sich das Licht in verschiedenen Farben und Facetten spricht. Und ich glaube, so ist das eben auch mit dem Kreuz, je nachdem, wie man es betrachtet, sieht man so ein bisschen unterschiedliche Aspekte. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, es gibt tatsächlich noch ein paar mehr. Im Markus-Evangelium wird das Kreuz zum Beispiel als Lösegeld verstanden. Es kauft uns frei aus der Sklaverei unserer eigenen Abgründe und vor dem Bösen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch zu befreien, als Lösegeld. Der Evangelist Lukas wiederum, der betont, dass Jesus auch einfach als Märtyrer gestorben ist. Er bringt das Evangelium zu den Menschen. Viele haben Angst davor, dass diese Botschaft, dieses Reich so viel Veränderung bringt, dass es ihnen Macht raubt. Und da werden sie unsicher, fürchten die Veränderung und sie schlagen ihn ans Kreuz. Wenn wir uns ins Johannesevangelium schauen, da begegnet uns ein Bild, das uns gar nicht so bewusst manchmal ist, aber was auch ein Bild ist, was mit dem Kreuz zu tun hat. Jesu Tod wird dort mit der eisernen Schlange verglichen, die Mose in der Wüste aufrichtet, um dem Volk Heilung zu bringen. Also da kommt irgendwie so Gift, da gibt es so Schlangen und viele werden gebissen und sterben und dann hat Mose eine eiserne Schlange und stellt sie hin und wer sie anschaut oder anfasst, der wird eben geheilt. Und dann sagt das ist dieser Vergleich, dass er sagt, das Kreuz ist das, was euch entgiftet, was euch heilt. wiederum für Juden sehr verständlich ist, wenn Paulus in Römer 3, 25 Jesu Tod mit der Bundeslade vergleicht, und zwar mit dem Sühnedeckel. Das ist das, was oben drauf ist. Das war der Ort, wo der hohe Priester das Blut der Opfertiere ausgießt, um die Versöhnung zu bestätigen. Und er sagt, genau das ist das, was am Kreuz passiert. Und im Kolosserbrief sagt Paulus dann, Jesus ist der Sieger, der die dunklen Mächte der Welt am Kreuz öffentlich zur Schau gestellt und ein für alle Mal entwaffnet hat. Also Jesus als Sieger, das Kreuz, das Symbol des Sieges. Und im Hebräerbrief kommt dann auch wieder ein Bild, was für viele Juden sehr gut nachvollziehbar war. Sie kannten ja die alttestamentlichen Opfer. Und das Bild des Opfers wird aufgegriffen, um zu zeigen, dass alles, was uns von Gott trennt, von Jesus am Kreuz beseitigt wurde. Das sind jetzt so ein paar Deutungen. Es gibt noch zwei, drei am Rand mehr. Manche werden öfters genannt, manche seltener. Aber es zeigt uns irgendwie dieses, sie standen vor dem gekreuzigten Jesus und sie haben irgendwie gemerkt, eigentlich beginnt erst richtig jetzt hier das, was Jesus verkündigt hat. Sein Reich ist jetzt nicht vorbei, es ist jetzt nicht alles vorbei, sondern was hier am Kreuz passiert ist und dann in der Auferstehung, wo Jesus wieder aufweckt, weitergeht, das ist eigentlich der Anfang von was ganz Neuem. Und je nachdem, mit wem sie dann reden, haben sie so ein bisschen eine verschiedene Bedeutung. Der Jude versteht das mit dem Opfer besser oder mit dem Sühnedeckel. Jemand anderes, dem kann man das mit der eisernen Stange versuchen zu erklären. Und andere verstehen, hey, Jesus ist der Sieger, der ist stärker als alle Mächte, die du dir nur vorstellen kannst. Und trotzdem haben diese verschiedenen Bilder eigentlich einen Kern. Und auf den möchte ich so ein bisschen schauen. Denn das Kreuz ist und bleibt Gottes ausgestreckte Hand in unsere zerbrochene Welt. Oder anders ausgedrückt, das Kreuz ist der ultimative Beweis von Gottes Liebe. Also wenn wir das irgendwie zusammenbringen, dann merken wir, das Kreuz ist der ultimative Beweis von Gottes Liebe. Nicht, weil am Kreuz ein zorniger Gott versöhnt werden muss, sondern weil wir Befreiung kriegen. Gott bietet uns Versöhnung an, nicht er muss versöhnt werden. Seine Liebe, die beginnt nicht erst am Kreuz, aber sie zeigt sich nirgendwo deutlicher, als dass er diesen Weg geht, um am Kreuz sogar zu sterben. Und um diese große Liebe zu beschreiben, da reicht es einfach nicht aus, nur ein einziges Deutungsmuster zu haben und zu sagen, so ist es. Sondern wir merken, es gibt verschiedene Muster mit verschiedenen Facetten, die sich auch vielfach ergänzen und andere Blickrichtungen auch draufgehen. Das ist für unseren Verstand so ein bisschen eine Provokation und deshalb hatte ich auch diesen Text aus dem 1. Korintherbrief ausgesucht, weil Paulus ja da sagt, für das Herz, das sich Gott öffnet, ist das Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was heißt das jetzt für uns? Das war jetzt ziemlich theologisch und ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende. Das Kreuz selber ist nämlich kein Rätsel, was wir irgendwie lösen können, Schnips, hab's verstanden, rein in die Schublade und vorbei. Vielmehr ist das Kreuz eine Einladung. Es ist Gottes Einladung, ihm zu vertrauen. Wir haben ja dieses schöne Kreuz mit den offenen Armen. Darum geht es uns eigentlich, weil das Kreuz uns drei Dinge so deutlich zeigt. Also der ultimative Gottesbeweis, der ultimative Beweis seiner Liebe, der zeigt uns einmal, dass wir radikal wertvoll sind in Gottes Augen. Also um uns seine Liebe uns zu zeigen, schreckt Gott nicht einmal davor zurück, bis ans Äußerste in den Tod zu gehen. Am Kreuz bleibt die Schuld zurück, die uns belastet, alles, womit wir im Alltag kämpfen. Und wenn du vielleicht manchmal das Gefühl hast, nicht richtig zu sein, wenn du meinst, dich verstecken zu müssen, wenn du den Erwartungen von Menschen um dich herum nicht genügst und meinst vielleicht auch nicht recht Gottes Erwartungen, dann ist das Scham. Aber das Kreuz möchte uns vor dieser Scham befreien und retten. Am Kreuz ist ein Ort der Heilung. Jesus wurde dort entblößt, verspottet und gedemütigt. Jesus selber wurde dort beschämt. Er hat sich falsch machen lassen, damit wir vor Gott wissen, wir sind vor ihm richtig. Gott sagt ja zu dir, nicht weil du so perfekt bist und alles super machst, aber weil er dich schon durch und im Kreuz mit deinen Fehlern angenommen hat. Und dasselbe gilt auch für Angst, wo dich Angst lähmt vor der Zukunft, vor Versagen, vor dunklen Mächten, wo du dich ausgeliefert fühlst, da steht das Kreuz dafür, dass Jesus diese Angst besiegt hat. Dass er der Sieger ist, der das Ganze überwunden hat, dass er über dem steht. Es sind nicht menschliche Anstrengungen, die dich dazu bringen, das zu überwinden, sondern Jesus hat das am Kreuz getan. Du musst nicht mehr darum kämpfen, dass er dich anerkennt. Vor Gott bist du radikal wertvoll. Und zweitens, finde ich, wird nicht nur das deutlich, wie wertvoll du bist, sondern am Kreuz wird auch deutlich, dass wir vor Gott kein Lebenskonto ausgleichen mehr müssen. Unsere Schuld wird am Kreuz radikal vergeben, ist weg. Wir müssen nicht irgendwie versuchen, Gutes zu tun und Schuld zu überdecken, sondern am Kreuz sagt Jesus, ich habe genau das getan, was du brauchst, um versöhnt zu sein. Jesus hat am Kreuz diese Schuld des Aufrechnens und der Vergeltung abgeschafft. Das ist ja so eine Logik in unserer Gesellschaft. Das, was mir angetan wird, das füge ich dem anderen hinzu. Wenn mir jemand was schuldet, dann muss das zurückgezahlt werden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist so ein ganz altes Prinzip, was unsere Gesellschaft komplett durchzieht. Wenn mir jemand etwas nimmt, dann muss ich es zurückbekommen. Und wir wissen, dass diese Spirale ja nie aufhört und oft die Gegengewalt, mir wurde was angetan, ich muss es vergelten, das so viel schlimmer macht. Und was Jesus am Kreuz macht, ist, er vergibt und er beendet diese Radikalität. Jesus ist derjenige, der am Kreuz hängt, unschuldig und der als Einziger das Recht gesagt hätte, jetzt reicht's mir, jetzt schlage ich zurück. Aber genau das tut er nicht. Jesus hängt da, er lässt das Unrecht und die Gewalt an sich geschehen, er absorbiert sie am eigenen Körper, ohne sie zurückzugeben. Er wird zum Sündenbock, aber zu einem, der nicht wegläuft, sondern der betet, Vater, vergib ihn. Das zeigt, dass Gott das Böse nicht durch Gegengewalt besiegt, sondern dadurch, dass er es erträgt, dass er sich ihm ausliefert und es mit Liebe überwindet. Jesus weiß, das Kreuz entlarvt die Gewalt als das, was sie ist. Ein machtloses Werkzeug, das zwar den Körper töten kann, aber nicht die Liebe vernichten kann. Wer an das Kreuz glaubt, der kann selbst auf Rache verzichten und er kann aus dieser Spirale der Vergeltung aussteigen, weil Jesus für uns ausgestiegen ist. Und noch einen dritten Gedanken, nämlich für alle, die in ihrem Leben schwierige Zeiten durchmachen, ist das Kreuz auch ein großer Trost, weil das zeigt, Gott ist nicht irgendwo fern im Himmel, Gott ist nicht irgendwo super weit weg, Gott ist hineingekommen mitten in den Dreck und in das Leid der Welt. Gott ist am Kreuz radikal solidarisch mit uns. Er ist ein Gott, der mit uns leidet. Er zeigt am Kreuz seine Solidarität mit allen Leidenden aller Zeiten. Am Kreuz ruft Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist nicht der ferne Zuschauer, er steckt selbst mittendrin. Am Kreuz begegnet uns Gott in meiner tiefsten Not, in meiner tiefsten Last, in meiner tiefsten Scham, in meiner tiefsten Angst. Und am Kreuz zeigt mir Gott, er geht dem nicht irgendwie aus dem Weg. Er solidarisiert sich mit allen, die leiden, die Opfer werden, die ausgegrenzt werden, die zerbrochen sind. Und er heilt dieses Leid nicht, indem er es irgendwie wegzaubert, sondern indem er es selbst mitträgt. Er geht mit uns durch das Tal des Todesschattens. Und wenn du im tiefsten Loch bist, dann bist du nicht allein, weil das Kreuz uns verspricht, ich bin da, wo es am meisten wehtut. Das Kreuz zeigt uns also viel über Gottes Liebe, über das, wer wir in seinen Augen sind und was er mit uns und für uns will. Und die Frage ist, das zu wissen ist das eine, aber wie lebe ich damit? Wie bringe ich das in mein Leben um? Ich glaube, das Entscheidende, ich glaube, es macht einen riesen Unterschied für mich im Glauben und sicherlich für viele von euch auch zu wissen, Gott kommt mir nirgends so nah wie am Kreuz. Ohne das Kreuz wäre der Glaube vielleicht nur die Auferstehung, nur das Schöne, aber am Kreuz sehen wir, es gibt auch die Herausforderungen und Gott lässt uns gerade und besonders da nicht allein. Und ihr seid eingeladen, heute Morgen auch darauf zu reagieren, weil Glauben eben nicht heißt, dass wir jetzt alle theologischen Details verstehen müssen, perfekt erklären müssen. Es heißt vielmehr, dass wir uns in Gottes Liebe fallen lassen, die sich eben in ganz besonderer Weise an diesem Kreuz zeigt. Weil es nichts gibt, was du jetzt tun kannst, damit dich Gott mehr liebt und es auch nichts tun oder du hast nie etwas getan, was dich dazu bringen könnte, dass Gott dazu bringen könnte, dich weniger zu lieben. Das Kreuz ist der Ort, wo wir vor Gott kommen können, wo wir unsere Masken ablegen können, weil Gott uns bereits in unserer Nacktheit und Zerbrochenheit gesehen hat und trotzdem und gerade deshalb umarmt hat. Und ihr seid eingeladen, das heute Morgen auch zu tun, mit eurer Scham, mit eurer Angst, mit dem, was euch belastet, zu Gott zu kommen, ans Kreuz zu kommen. Und wir haben vier Möglichkeiten dafür überlegt, gerade weil das Kreuz ja so ein Diamant mit verschiedenen Facetten ist, auch Verschiedenes in uns anspricht, glaube ich, ist es auch so, dass jeder von euch verschiedene Gefühle, verschiedene Erlebnisse, die verschieden jetzt hier ist und verschieden von Gott berührt wird. Und wir haben hier das Kreuz vorbereitet mit dem roten Tuch als Symbol für sein Blut, als Symbol für seine Liebe. Und hier gibt es vier Körbe, die hier drumherum stehen. Und die möchte ich mal kurz beschreiben. Ganz hier zur Linken, da steht so ein Eimer, da sind Stifte und Zettel drin. Und wenn ihr sagt, da gibt es was am Kreuz, das irritiert mich, da habe ich meine Frage an Gott, da weiß ich nicht weiter, dann bist du eingeladen, das auf diesen Zettel zu schreiben. Wie gesagt, nimm den Stift, geh an den Tisch oder setz dich hier hin, schreib kurz was auf am Platz und dann kannst du das falten und ans Kreuz legen. Wir werden die Zettel nachher ungelesen auch wegräumen. Wenn du sagst, es gibt was in meinem Leben, wo ich Schmerz mit mir rumtrage, wo ich eine Verletzung habe durch andere oder Dinge, die mich innerlich stechen, dann bist du eingeladen, hier so ein Stück von der Dorne zu nehmen. Es gibt hier zwei Greifzangen dafür. Nimm die bitte mit der Greifzange und legt sie ans Kreuz, damit ihr euch nicht wirklich piekst. Und das soll so ein Symbol dafür sein, da gibt es was, was mich schmerzt, was mir wehtut, was mich belastet. Aber ich weiß und ich bitte, leg es ans Kreuz mit der Bitte, Gott gib mir die Kraft loszulassen und es zu verzeihen, so wie du mir vergeben hast. Ich möchte das Schmerzhafte hier am Kreuz ablegen. Und wenn du heute das, was Jesus mit dir wünscht, diese Beziehung, diese Vergebung, neu persönlich schmecken und annehmen musst, dann gibt es die Möglichkeit, hier ein Stück Brot zu nehmen. Das kleine ist das glutenfreie und hier der große Teller das große. Und damit kannst du einfach zeigen, Jesus, du ja, hast mir vergeben, die Schuld ist weg und ich möchte diese Beziehung mit dir haben. Und für alle, die das machen oder auch nicht machen, ihr könnt auch während das Musikstück spielt sitzen bleiben, das ist eure Zeit, gibt es auch die Möglichkeit, hier so ein kleines Herz mitzunehmen. Das ist hier vorne diese kleine Schale. Und dieses kleine Herz, das könnt ihr in den Geldbeutel tun, in die Tasche stecken. Wenn ihr das nächste Mal seht, dann soll es euch erinnern an diese Beziehung, die Gott mit euch möchte. An dieses Versprechen, ich habe dich zuerst geliebt. Und es soll zugleich diese Sehnsucht ausdrücken, Jesus, ich möchte mit dir gehen. Und vielleicht spürst du die gerade und sagst, das steckt in mir drin. Ich spüre das, ich nehme das mit. Aber vielleicht ist es auch gerade eher so ein Wunsch, dass du sagst, das wünsche ich mir wieder, Jesus, dass ich das neu erlebe und verstehe und spüre. Dann nimm dir gern einfach so ein Herz mit. Elea wird ein 5-minütiges Klavierstück jetzt gleich spielen und in dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, was abzulehnen, in der Ruhe vor Gott zu kommen, das zu tun, was euch bewegt. Dornenschmerz, Brotvergebung, Herzbeziehung. Das war ganz schön schnell, okay?